Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Mehrere Gerichtsurteile bzw. Verfahren werden uns zu Beginn der Sendung beschäftigen. Zum einen die Klage gegen britische Beihilfen beim Bau des AKW Hinkley Point, als auch die Verhandlung über den Bau des Fehmarn-Belt-Tunnels in Leipzig. Wir berichten über die Ergebnisse bzw. das Ausbleiben der Ergebnisse des EU-Agrarrats gestern in Brüssel und beschäftigen uns zudem mit dem illegalen Welpenhandel in Deutschland. Nur wenige Monate nach Baubeginn des Atomkraftwerks Hinkley Point C an der Südwestküste Englands war schon klar, dass die Kosten für das Atomkraftwerk den geplanten Rahmen sprengen werden. Auch der Zeitplan für den Bau der zwei Druckwasserreaktoren in Somerset würde nicht einzuhalten sein. Und wann die Meiler nun ans Netz gehen, ist immer noch unklar. Auch juristisch sorgt das Milliardenprojekt für Probleme. Nun hat der Europäische Gerichtshof über eine Klage Österreichs entschieden. Es geht um die Rechtsmäßigkeit von britischen Beihilfen für den Bau der Anlage. Wie der Europäische Gerichtshof entschieden hat, berichtet Deutschlandfunk-Korrespondentin Tonia Koch.
Das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum britischen Atomkraftwerk Hinkley Point ist mehr als ein Richterspruch zu zwei Atomblöcken, die mit Milliarden an staatlichen Beihilfen errichtet und betrieben werden. Das Hinkley Point-Urteil stellt Grundsätzliches klar. Zum einen, auch wenn die Atomkraft längst nicht mehr von einem gemeinsamen europäischen Interesse ist, weil sich eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten davon verabschiedet hat, darf der Wirtschaftszweig gefördert werden, sofern dadurch nicht in Handelsbeziehungen eingegriffen wird. Wer das ändern will, muss politisch tätig werden, sagt die luxemburgische Umweltministerin Carol Dieschburg von den Grünen, die sich der Klage gegen Hinkley Point angeschlossen hatte.
Es ist klar, das Urteil ist ernüchternd und es gab hier leider kein klares Nein. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir uns nun darauf konzentrieren, eben zu sagen, wir müssen politisch agieren, um eine Renaissance der Atomenergie zu verhindern.
Zum Zweiten stellt der Europäische Gerichtshof klar, dass die erfolgte Weiterentwicklung des europäischen Rechts, anders als bislang angenommen, durchaus Auswirkungen haben kann auf den 1957 geschlossenen Euratom-Vertrag. Dieser räumt der Versorgung der EU mit Atomkraft nach wie vor Vorrang ein. Sollte die Umwelt jedoch Schaden nehmen, wenn Subventionen in den atomaren Sektor fließen, dann können Beihilfen auch untersagt werden. Im vorliegenden Fall aber, führten die Richter weiter aus, sei der Umweltschutz nicht tangiert, die Beihilfen damit rechtens. Überdies sei es jedem Mitgliedstaat überlassen, auf welche Energiequellen er setze, um sich sicher zu versorgen.
Tonia Koch berichtete. Seitdem Deutschland und Dänemark vor immerhin schon 12 Jahren den Bau eines Auto- und Eisenbahntunnels beschlossen haben, stehen dem Großprojekt Hürden im Weg oder Riffe wie in dem aktuellen Fall. Der Fehmarn-Belt-Tunnel soll Deutschland und Dänemark eigentlich schnell und direkt verbinden, doch dieses Milliardenprojekt ärgert nicht nur Fährbetreiber, sondern auch Umweltschützer. Das Bundesverwaltungsgericht hat heute mit der Verhandlung über mehrere Klagen gegen den umstrittenen Fehmarn-Belt-Tunnel begonnen. Silvia Stadel berichtet für uns aus Leipzig.
Vor dem Bundesverwaltungsgericht werden ab heute 7 Klagen gegen den geplanten Fehmarn-Belt-Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark verhandelt. Zu den Klägern gegen das Mega-Verkehrsprojekt gehören der Naturschutzbund NABU, ein Aktionsbündnis sowie mehrere Fährunternehmen. Der 18 Kilometer lange Tunnel zwischen Puttgarden auf deutscher und Rødby auf dänischer Seite soll im sogenannten Absenkverfahren errichtet werden. Dafür soll ein etwa 100 Meter breiter und 16 Meter tiefer Graben auf dem Ostseegrund ausgebaggert werden. In ihnen sollen die Betonröhren für den kombinierten Straßen- und Eisenbahntunnel abgesenkt werden. Anschließend soll alles mit Sand und einer Gesteinsschicht nach oben abgedichtet werden. Naturschützer sprechen angesichts des empfindlichen Ökosystems der Ostsee von der größten Bau- und Umweltsünde Nordeuropas. Im Naturschutzgebiet Fehmarnbelt seien Riffe, Sandbänke sowie der Lebensraum von Schweinswalen und Seehunden bedroht. Angezweifelt wird auch der Verkehrsbedarf für das Vorhaben. Das Bundesverwaltungsgericht soll die Rechtmäßigkeit des Planfeststellungsbeschlusses des schleswig-holsteinischen Verkehrsministeriums überprüfen. Wann ein Urteil fällt, wird erst am Ende der mündlichen Verhandlungen bekannt gegeben.
Silvia Stadler berichtete. Die Dänen teilen übrigens die Bedenken der Deutschen nicht. Carsten Schmiester aus Dänemark.
Die Dänen haben keine Angst vor Großprojekten. Die Querung über den großen Belt, die Öresundbrücke. Sie sind aus Ihrer Sicht ökonomische Erfolgsstorys. Anfängliche ökologische Bedenken, die es natürlich gab, waren schnell kein Thema mehr. Im Gegenteil. Durch die Öresundbrücke beispielsweise gäbe es inzwischen mehr Artenvielfalt und eine bessere Wasserqualität, sagen dänische Naturschützer. Sie waren auch am Mammutprojekt Fehmarn-Belttunnel von Anfang an beratend beteiligt. Betroffene Gemeinden und Behörden wurden ebenfalls um Stellungnahmen gebeten und auch im weiteren Verlauf der Planung konnten sich alle mit Änderungsvorschlägen melden. Das Signal an die Bevölkerung, ihr seid mit dabei, ihr werdet gefragt und nicht übergangen. Ein Ergebnis dieser Anhörungen ist die Tunnellösung, für die dänische Naturschützer massiv geworben hatten, um eine Brücke zu verhindern, die aus ihrer Sicht die Umwelt wesentlich mehr beeinträchtigt hätte. Am Ende gab es dann auf dänischer Seite gerade noch 46 Einwendungen gegen das Projekt. Während die Mehrheit der Dänen klar dafür ist und erst recht sind es die Anwohner der Insel Lolland, auf der das dänische Tunnelende liegen würde. Eine noch wirtschaftsschwache Gegend, die sich vom Projekt mehr Tourismus erhofft, auch mehr Industrieansiedlung, dafür weniger Lkw-Verkehr. Das haben auch dänische Umweltschützer im Kopf. Sie verweisen auf das Gesamtbild. Zwar könne kein Großprojekt ohne negative Effekte für die Natur realisiert werden, aber der Tunnel habe mehr Vorteile, wirtschaftlich und, etwa durch die Stärkung des Zugverkehrs, eben auch für die Umwelt.
Die dänische Perspektive über den Fehmarn-Belttunnel schilderte uns Carsten Schmiester. Die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Das wird auch nach diesem heißen und viel zu trockenen Sommer mal wieder deutlich. Denn der Ertrag vieler Feldfrüchte wird durch die Dürre geschmälert. Vor 2 Jahren war nicht mal klar, ob genug Futter für die Rinder zur Verfügung steht, weil Mais und Gras vertrocknet war. Auf der einen Seite leidet die Landwirtschaft unter dem Klimawandel und Umweltveränderungen. Auf der anderen beeinflusst sie die Umwelt auch massiv. Stichwort Pestizid- und Nitratbelastung oder Wasserverbrauch. Dass die EU-Agrarpolitik neu ausgerichtet werden muss, hin zu mehr Wertschätzung, Umwelt- und Klimaschutz, darüber sind sich noch alle einig, theoretisch. Wenn es aber um die praktische Umsetzung geht, passiert erstmal nichts. Holger Beckmann zieht eine Bilanz nach dem Treffen der EU-Landwirtschaftsminister gestern in Brüssel.
Am Schluss des Tages hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vor allem eins zu sagen.
Wir haben heute Morgen begonnen um 10 Uhr. Es waren 21 Mitgliedstaaten auf Ministerebene vertreten. Das war ein sehr gutes Zeichen. Ein sehr gutes Zeichen in Zeiten, wo noch hinterfragt wird, verständlicherweise, ob man in Präsenzsitzungen zusammenkommt.
Dieses Treffen, so Klöckner, sei wichtig gewesen. Schließlich versucht die Europäische Union schon seit über 2 Jahren eine Reform für die gemeinsame Agrarpolitik auf den Weg zu bringen, immer wieder mit erheblichen Schwierigkeiten. Seit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Green Deal ausgerufen hat, Klimaneutralität bis 2050, ist noch eine erhebliche Herausforderung dazugekommen, die Agrarpolitik insgesamt nachhaltiger, ökologischer, grüner zu machen nämlich.
Da ist zu sagen, dass alle Mitgliedstaaten sich klar dazu bekannt haben, dass wir ein ambitioniertes Umwelt- und Klimaschutzniveau haben wollen, angehen wollen. Das ist nach der langen, jahrelangen Debatte, glaube ich, auch nicht ungewöhnlich. Es geht genau in diese Richtung.
Das ist nicht bei allen Mitgliedstaaten gleich beliebt. Teilweise gibt es bei den Landwirtschaftsverbänden erhebliche Bedenken und die Sorge, mit einer solchen neuen Agrarpolitik seien viele Betriebe nicht mehr wirtschaftlich rentabel. Deshalb hat die deutsche EU-Ratspräsidentschaft einen Vorschlag gemacht, um möglichst alle mit ins Boot zu holen. Julia Klöckner drückt das so aus.
Unser Vorschlag ist, dass wir eine sogenannte Lernphase von 2 Jahren einführen. Was bedeutet das? Dass die Gelder, die nicht genutzt worden sind für Ökoleistungen, dass die dann nicht verloren gehen, sondern auch den Mitgliedstaaten zugehen, auch was das Thema Direktzahlungen anbelangt.
Das heißt, nach der ab Jahresende ohnehin geltenden Übergangsphase, in der sich an der bisherigen Subventionierung der Landwirtschaft nichts ändern wird, schließt sich quasi eine weitere Übergangsphase an, in der es den Mitgliedsländern dann selbst überlassen bleiben soll, ob sie die strengeren Ökostandards schon umsetzen oder nicht. Das heißt, eine echte Agrarreform in Europa wird noch lange auf sich warten lassen. Immerhin eins ist dann aber doch konkreter geworden bei diesem Treffen der Landwirtschaftsminister. Das von der EU angestrebte Mercosur-Freihandelsabkommen mit Südamerika wird von allen skeptisch gesehen, weil es die Wettbewerbsposition europäischer Agrarbetriebe erheblich verschlechtern könne, hieß es.
Holger Beckmann mit einer Bilanz zum EU-Ministerrat gestern in Brüssel. Der illegale Handel mit Hundewelpen, also der Verkauf, gewerbliche Transport oder gar Import ungeimpfter Jungtiere, ist seit vielen Jahren ein Problem. Und jetzt in Corona-Zeiten, wo die Nachfrage nach Haustieren sprunghaft angestiegen ist, boomt auch das Geschäft mit den Welpen. Im EU-Agrarrat gestern in Brüssel wurde der illegale Welpenhandel nicht thematisiert. Es soll aber auf der Agenda bei der Agrarministerkonferenz Ende dieser Woche in Weißkirchen stehen. Im Moment landen viele der Hundewelpen in Tierheimen. Maike Striethold hat sich angeschaut, wie Deutschland zweitgrößtes Tierheim in Hamburg mit dieser Problematik umgeht.
Sina Handke, Tierschutzberaterin beim Hamburger Tierschutzverein, steht vor einem der Hundeaußengehege und ruft lockend.
Aktuell haben wir knapp um die 20 Welpen hier in Hamburg bei uns, die illegal eingeführt wurden aus dem Ausland nach Deutschland, entsprechend ohne gültige Impfung, ohne gültige Papiere und die dann hier auf dem Online-Markt, beispielsweise eBay Kleinanzeigen, zum Verkauf angeboten werden.
Die Welpen stammen aus einem der vielen Einsätze von Sina Handke und ihren KollegInnen gegen illegalen Welpenhandel.
Wir durchforsten eBay bzw. kriegen auch ganz viele Meldungen zum Glück aus der Bevölkerung, die sagen, Mensch, das wirkt doch unseriös, die wollen ihre Adresse nicht rausgeben oder wie auch immer. Dann geben wir uns als Kaufinteressent aus. Wir kommen dann aber nicht alleine, sondern eben mit Behörden und Polizei im Schlepptau, die sich noch ein bisschen zurückhalten, bis wir vor Ort prüfen konnten, ob es sich wirklich um einen illegalen Verkauf handelt. Und wenn ja, dann wird halt zugeschlagen und dann werden die Tiere, die dann vor Ort sind, beschlagnahmt.
Um einen illegalen Verkauf handelt es sich schon dann, wenn ein Welpe jünger als 8 Wochen ist. Denn erst dann dürfen Hunde laut Tierschutzverordnung von der Mutter getrennt werden. Im illegalen Handel wird das jedoch selten eingehalten. Schließlich kostet jeder Tag den Vermehrer Geld. Sina Handke deutet auf einen winzigen, zotteligen Welpen vor ihr im Gehege.
Bei diesem Kleinen handelt es sich zum Beispiel um einen kleinen Yorkshire Terrier. Der ist circa erst 4 bis 5 Wochen alt. Bei dem Welpen ist es jetzt zum Glück so, dass der soweit ganz fit ist, dass der noch nicht in die Klinik musste.
Das könne sich allerdings täglich ändern, betont Sina Handke. Da der Welpe vermutlich mit keinerlei medizinischer Versorgung in den Verkauf ging und für Impfungen noch zu jung ist, wird es noch einige Wochen dauern, bis die PflegerInnen aufatmen können. Mit der Beschlagnahmung der Welpen versucht der Tierschutzverein, das Leben der Hunde zu retten. Denn je schneller sie in tiermedizinische Betreuung kommen, desto besser sind ihre Überlebenschancen. Das sei eine enorme finanzielle Belastung für das Tierheim, sagt Sina Handke. Und?
Wir stehen vor einem ganz großen Problem, denn tatsächlich sind die Kliniken in Hamburg voll mit diesen Welpen mittlerweile, sodass wir schon nach Lüneburg und nach Hannover verwiesen werden, weil niemand mehr diese todkranken Welpen aufnehmen kann, weil alle Quarantänebereiche zu sind mit den Welpen aktuell.
Immer wieder versterben Tiere, die oft zusätzlich durch einen langen Transport geschwächt sind. Wieso die Welpen meistens aus dem Ausland kommen, erläutert Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund.
Die Tiere kommen meistens ja aus Hundefabriken, kann man fast schon sagen, aus Osteuropa, wo die Behörden vielleicht da nicht ganz so genau hinschauen. Als Einschätzung gab es 2015 auch mal eine Studie von der EU-Kommission, die dazu kam, dass 500.000 Hunde pro Jahr wahrscheinlich illegal in der EU gehandelt werden. Also eine enorme Zahl. Der Trend, ja, nimmt sogar eher zu.
Zum einen bietet das Internet mit seinen anonymen Verkaufsplattformen einen idealen Absatzmarkt. Zum anderen ist die Nachfrage nach Heimtieren seit Corona erheblich gestiegen. Und das Geschäft ist lukrativ. Die Zeiten, in denen im Onlinehandel vorwiegend mit Billigwelpen geworben wurde, ist vorbei.
Mittlerweile versuchen eben auch illegale Hundehändler als seriöse Züchter durchzukommen. Und das sieht dann natürlich auch so aus, als wären sie seriöse Züchter, je höher die Preise sind, die sie verlangen. Für Laien ist das wirklich kaum erkennbar. Ja, und dann wird am Ende doch der Welpe am Parkplatz übergeben, aus dem Kofferraum.
Misstrauisch sollte auch machen, wenn mehrere Moderassen gleichzeitig angeboten und keinerlei Fotos der Elterntiere gezeigt werden. Deren Haltungsbedingungen sind nämlich oft alles andere als vorzeigbar. Das brachten Einsätze von Tierschutzorganisationen ans Licht. Hester Pommerening.
Die Hündinnen werden in jeder Läufigkeit neu gedeckt. Die Rüden werden jahrelang angebunden, einzeln gehalten und dürfen dann eigentlich nur zum Decken raus. Das kann man wirklich kein bisschen mit einer normalen Zucht vergleichen.
Es gibt also reichlich Gründe, von einem Online-Tierkauf abzusehen. Die Tierschützerinnen empfehlen stattdessen den Gang ins Tierheim, denn auch dort gibt es sowohl Rassehunde als auch Welpen. Und zurzeit besonders viele aus den Fängen illegaler Welpenhändler.
Wir bleiben bei der Tierhaltung, allerdings geht es nun um sogenannte Nutztiere, und zwar in Polen. Denn die rechtskonservative Regierung nimmt sich der Tierhaltung an. Sie plant unter anderem, die rituelle Schlachtung von Tieren zu verbieten, deren Fleisch nach Israel oder in die arabischen Länder exportiert wird. Außerdem soll die Haltung von Pelztieren komplett verboten werden. Das bringt die Landwirte gegen die PiS-Regierung auf. Und das sind eigentlich die treuesten Wähler der Partei. Auch im polnischen Parlament wird im Moment heftig debattiert. Michael Reinertz berichtet für uns aus Warschau.
In der vergangenen Woche kochten die Emotionen so richtig hoch. Kaczynski, Verräter an der Landbevölkerung, skandierten die Bauern auf einer Demo vor dem Parlament. Dort sollte kurz darauf eine Abstimmung stattfinden, bei der unter anderem über das Verbot von rituellen Schlachtungen in Polen entschieden werden sollte. Dabei ging es um das Fleisch, das polnische Landwirte nach Israel und in arabische Länder exportieren. Und es ging insgesamt um die Bedingungen, unter denen Nutztiere in Polen gehalten werden sollen. Um die Wogen ein wenig zu glätten, hatte am Wochenende der aus der Kaczynski-Partei PiS stammende Präsident Andrzej Duda Landwirtinnen und Landwirte zu seinem Amtssitz geladen und ihnen gegenüber betont:
Prace nad ustawą jeszcze się nie zakończyły.
Die Arbeiten am Gesetz sind noch nicht zu Ende. Die gute Tierhaltung ist für mich sehr wichtig, dass sie humanitär behandelt werden, unter guten Bedingungen leben. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass an erster Stelle der Landwirt und sein Leben stehen. Das kann man nicht vergessen bei diesem Gesetzgebungsprozess. Ich verspreche den polnischen Landwirten, indem ich die Arbeit im Parlament beobachte, dass ich die Tiergerechtigkeit, aber auch die Existenz der Landwirte bei der Entscheidung berücksichtigen werde. Sie können sicher sein. Ich will stark betonen, im gewissen Sinn auch mit Wut, dass es während der Debatte auch viele falsche und unwahre Worte gab, vor allem von denjenigen, die sich mit der Landwirtschaft nicht wirklich auskennen oder nie eine Tierzucht gesehen haben. Nach der Abstimmung im Sejm am Freitag soll es vor allem den Pelztierzüchtern im Land an den Kragen gehen. Die Aufzucht von Nerzen, Nutrias oder Füchsen soll in Polen demnach komplett verboten werden. Das alles geschieht auf Betreiben von Jarosław Kaczynski, dem Vorsitzenden von PiS, der als Katzenliebhaber und Tierfreund bekannt ist. Der ebenfalls von PiS kommende Landwirtschaftsminister und 38 Abgeordnete aus der Partei stimmten jedoch gegen den Gesetzesvorschlag, wie auch nahezu alle Parlamentarier der beiden kleinen Koalitionspartner aus dem rechten Regierungslager. So brauchte Kaczynski die Stimmen der ungeliebten Opposition, um das umstrittene Tierschutzgesetz im Parlament durchzubringen. Das wiederum brachte Professor Tomasz Nawrącz, den ehemaligen Berater des früheren liberal-konservativen Präsidenten Komorowski, zu einer süffisanten Äußerung. Ich bin ein großer Fan von diesem Gesetz. Ich liebe die Tiere und die Unterstützung von diesem Gesetz ist Ausdruck unserer Menschlichkeit. Zweifellos aber wird dieses Gesetz der PiS-Partei politisch schaden. Denn so legt man sich mit denjenigen an, die PiS bisher unterstützt haben. Das Gesetz wird nicht deswegen durchgesetzt, weil es im politischen Interesse von PiS liegt, sondern wegen der persönlichen Sympathien von Jarosław Kaczynski, ein Mann, der bei all seinen Nachteilen ein großes Plus hat, dass er Tiere liebt, sogar mehr als manche Menschen. Bislang hat das Tierschutzgesetz nicht nur massiven Unmut bei der Stammwählerschaft auf dem Land ausgelöst, sondern nebenbei auch noch eine handfeste Regierungskrise. Noch gestern stand die Koalition kurz vor dem Bruch. Kaczynski hatte offen mit dem Rauswurf des Justizministers Ziobro von der kleinen Partei Solidarna Polska gedroht.
Michael Reinertz berichtete für uns aus Warschau. Und jetzt noch eine aktuelle Meldung. Das Meereis in der Arktis ist in diesem Sommer auf die zweitniedrigste Ausdehnung seit Beginn der Messung vor rund 40 Jahren geschrumpft. Mit 3,74 Millionen Quadratkilometern sei in der vergangenen Woche wahrscheinlich das Minimum für dieses Jahr erreicht worden. Das teilte das Nationale Schnee- und Eisdatenzentrum der USA in Colorado mit. Es war ein verrücktes Jahr im Norden mit Meereis in der Nähe eines Rekordtiefs, Hitzewellen mit knapp 40 Grad in Sibirien und massiven Waldbränden. Das sagte der Chef des Nationalen Schnee- und Eisdatenzentrums, Mark Cerise. Das Schrumpfen des Meereises zeige, wie massiv die Zerstörung unseres Planeten durch die Klimaerhitzung auch schon vorangeschritten ist, kommentierte die Naturschutzorganisation Greenpeace diese Daten.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Deutschland steht bei der Produktion von Käse noch vor dem Käseland Frankreich an zweiter Stelle der Weltrangliste mit 2 Milliarden Tonnen jährlich. Käse ist eine altbewährte Form, um die leicht verderbliche Milch haltbar zu machen. Doch damit der Käse seinerseits genießbar bleibt, braucht er eine Rinde. Je nach Art ist diese Rinde weich oder hart und essbar oder eben nicht. Worauf Sie achten sollten, schildert Annette Eversberg im Verbrauchertipp.
Eine Käserinde schützt den Käse vor Beschädigung oder Austrocknung. Sie kann aber auch den Geschmack und den Geruch besonders unterstreichen. Die meisten dieser Rinden sind essbar. Beim Käse aus pasteurisierter Milch ebenso wie beim Rohmilchkäse. Selbst wenn diese Käserinden hart sind, wie beim Emmentaler oder Bergkäse aus dem Allgäu. Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern.
Der Käse wird ja gelagert und dadurch entsteht eine Rinde, die auch den Käse soweit schützt. Sie wird meistens auch mit Salz behandelt, um einfach hier Mikroorganismen abzutöten. Und diese Rinde ist dann nicht behandelt und kann dann auch gut mitgegessen werden, weil die Rinde einfach einen ganz typischen Käsegeschmack auch annimmt.
Die Käserinde eines Weichkäses besteht aus Rotschmiere wie der Limburger oder der Romadur, der wegen seines besonders würzigen Geschmacks geschätzt wird. Hier sorgen Bakterien für den Schutz auf der Käserinde. Die charakteristische weiße Haut des Camemberts ist ein Edelschimmel, Daniela Krehl.
Edelschimmel ist dann tatsächlich ein Pilz, der gesundheitlich unbedenklich ist. Also gerade beim Camembert verwendet man es ja. Diese Pilze produzieren in minimaler Form Antibiotika und sind somit für den menschlichen Verzehr geeignet.
Viele Ziegenkäse werden zum Schutz und zur Aromatisierung in Wein- oder Kastanienblätter gewickelt oder mit Holzasche überzogen. Beides ist ebenfalls essbar. Ein Grenzfall ist die Behandlung von Hart- oder Schnittkäsen mit Natamycin. Jörg Rau, Leiter der Abteilung Tierische Lebensmittel beim Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart.
Natamycin ist ja eigentlich ein Naturstoff. Der wird von einem Bakterium gebildet. Dieser Naturstoff wirkt gegen Pilze und ist deshalb, um eventuell auch die Schimmelpilze zurückzudrücken, entsprechend geeignet.
Natamycin ist essbar, sagt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, sofern der Grenzwert eingehalten wird. Biokäse darf dennoch nicht mit Natamycin behandelt werden. An der Käsetheke muss man im Einzelfall erfragen, woraus die Rinde besteht oder ob ein Gouda mit Wachs, Paraffin oder Kunststoff überzogen ist. Denn diese Rinden sind gänzlich vom Verzehr ausgeschlossen. Doch auch essbare Käserinden können unangenehm schmecken oder zu einer Gesundheitsgefahr werden. Falsche Lagerung, so der Mikrobiologe Jörg Rau, kann unerwünschten Schimmel und gesundheitsschädliche Bakterien wie Listerien begünstigen. Selbst bei Fertigpackungen mit Haltbarkeitsdatum.
Sie sollten vor allem darauf achten, dass Sie jetzt keinen Kontakt mit anderen Lebensmitteln dort erzeugen. Solche Hygienefehler im eigenen Kühlschrank sind oft auch dann die problematischen Geschehnisse sozusagen, die dann auch zu Erkrankungen führen können.
Bei Käse aus der Frischetheke muss man die Haltbarkeitsdauer erfragen. Sicher ist es, den Käse so einzukaufen, dass er bald verzehrt werden kann und dass er, so Verbraucherschützerin Daniela Krehl, statt in Frischhaltefolie in einem speziellen Käsepapier verpackt wird.
Weil eine gewisse Feuchtigkeit unter dieser Klarsichtfolie entstehen kann und da dann sich die Sporen sehr stark vermehren können.
Schwangeren, älteren oder kranken Menschen wird aber generell empfohlen, auf alle Käserinden zu verzichten. Denn auch nur geringe Spuren von Listerien können bei immungeschwächten Personen schwere Erkrankungen verursachen.
Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. Und jetzt noch eine aktuelle Meldung. Die schwarz-gelbe Landesregierung in Düsseldorf will den Ökolandbau in Nordrhein-Westfalen ausweiten. Derzeit sei NRW Schlusslicht. Nur 6,9% der Agrarflächen in NRW würden ökologisch bewirtschaftet, sagte Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser. Vorbild für NRW sind nach Angaben Heinen-Essers Bayern und Baden-Württemberg. In Bayern wurden nach Angaben der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau im letzten Jahr rund 11% der landwirtschaftlichen Flächen ökologisch bewirtschaftet. In Baden-Württemberg sind es sogar 14%. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Tobias Armbrüster mit der Sendung Information am Mittag. Auch dort geht es nochmal um das Verfahren gegen oder um den geplanten Bau des Fehmarn-Belt-Tunnels. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.